Der Predigtext steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, und ich lese die Verse 18 bis 24 und Vers 27. Paulus schreibt: Ist jemand als Beschnittener berufen worden, so mache er sich keine Vorhaut. Ist jemand in Vorhaut berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts und die Vorhaut ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes ist alles. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so mache dir keine Sorge, sondern wenn du auch frei werden kannst, so bleibe umso lieber in deinem Stand. Denn wer im Herrn als Sklave berufen worden ist, der ist ein Freigelassener des Herrn. Desgleichen, wer als Freier berufen worden ist, der ist ein Sklave Christi. Ihr seid teuer erkauft worden. Werdet nicht Sklaven von Menschen. Worin jeder berufen worden ist, ihr Brüder, darin bleibe er vor Gott. Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Lösung. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Liebe Gemeinde, im christlichen Glauben steckt eine Dynamik, die die Welt verändert. Ja, man kann sagen, dass die verändernde Kraft typisch, wesenhaft ist für den christlichen Glauben. Das hat sich auch in der Geschichte erwiesen, einschließlich unserer persönlichen Lebensgeschichte. Aber nicht alles, was sich geändert hat, was sich gewandelt hat, ist auch neu. Im Evangelium wird berichtet, wie einfache Menschen, Fischer, zu Aposteln und Führer von Gemeinden wurden. Paulus selber wurde durch das Evangelium von einem theologischen Lehrer des Gesetzes und einem glühenden Verfolger der Gemeinde Christi zu einem Nachfolger Christi und Glied an seinem Leib und wurde ein Lehrer der Gnade. Darum klingen diese Worte eigenartig. Bleibe, worin du bist. Weil manche vielleicht die etwas verschlüsselte Sprache nicht verstehen, wenn Paulus von Beschnittenheit redet, dann redet er von den Juden. Und wenn er von den Unbeschnittenen redet, dann redet er von den Heiden. Und das heißt so viel wie Nicht-Juden. So viel zu diesen ersten Sätzen von Vorhaut und Beschneidung. Es klingt eigenartig, wenn ein Mann, der in einer derartig dramatischen Veränderung in seinem eigenen Leben steht, so etwas sagt: Bleibe, worin du bist. Da Paulus mit seinen Worten im Neuen Testament einen hohen Rang als Lehrer einnimmt und seine Worte für viele, auch von uns, als Gottesworte gelten, und weil er eine Generation von Christen, ja, viele Generationen von Christen geprägt hat in ihrem Glaubensverständnis, ist es unerlässlich, gerade an einer solchen Stelle innezuhalten, aufzuhorchen und zu fragen nach dem Evangelium Jesu Christi. Bleibe, worin du bist. Jude, Heide, Sklave, ledig, verheiratet, verwitwet. Ist das so einfach? Was heißt das für eine Generation von Menschen, für die ständige Änderung zur Grundlage ihrer Existenz geworden ist? Die mindestens zwei Berufe gelernt hat und in Zukunft noch mehr lernen muss, die gelehrt wird von Kind an, sieh zu, dass du weiterkommst. Was heißt das für eine Generation, wo fast niemand mehr von uns, die wir in diesem Raum beisammen sind, in dem ist, was seines Vaters war? Das heißt, den sozialen und Bildungsstand seiner Elterngeneration überschritten hat. Dieser Abschnitt zeigt auch für ausgesprochene Paulusliebhaber, dass man über seine Worte nachdenken muss, nach ihrem Sinn fragen muss und Paulus wörtlich nehmen, ohne nachzudenken, schlicht heißt dem Mann Unrecht tun und sich selbst am allermeisten, denn Paulus macht das nichts mehr aus. Aber unser Leben wird davon geprägt und er kann es nicht mehr ändern. Wir müssen fragen, was heißt das? Was ist seine Absicht? Was ist der Sinn seiner Worte? Wir müssen nach dem Zusammenhang des Lebens fragen und nach dem Evangelium. Und Worte von Paulus sind nur so weit Worte Gottes, als Evangelium darin gefunden wird. Sonst sind sie Menschenworte. Und das ist wichtig, gerade bei den praktischen Anweisungen, gerade bei den direktiven Aussagen. Bleibe zum Beispiel in dem, worin du berufen bist, was dein Stand ist. Das ist eigentlich alles so selbstverständlich, was ich bis jetzt gesagt habe. Dieses Nachdenken, Prüfen, dieses das Evangelium suchen, denn wir nehmen das mit Selbstverständlichkeit für uns in Anspruch. Wir erwarten, dass andere Leute mit unseren Worten nach dem Sinnzusammenhang fragen. Und wir wehren uns vehement, wenn man uns schlicht zitiert, nach eigenem Gutdünken. Worin nun kommt uns hier die frohe Botschaft entgegen? Erstens. Die Lebensbedingungen verändern, besagt zunächst einmal wenig. Was besagt es schon, wenn ein Mensch mit Begründung, versteht sich, das Judentum verlässt? Nachweislich sind das wenige. Was besagt das schon, wenn ein Mensch, weil er nach Absolutheit, Kultur, Tradition, Glaube, Religion und Geborgenheit fragt, Jude wird? Was bedeutet es? Und jetzt wird es dramatischer. Wenn ein Sklave ein Freigelassener wird. Und was bedeutet, und jetzt wird es für uns praktisch, wenn ein Lediger heiratet? Oder ein Verheirateter sich scheiden lässt? Oder ein Lediger ledig bleibt? Das bedeutet sehr viel. Für manche alles. Sie wünschen sich nichts sehnlicher als die Änderung des Standes, in dem sie sind. In welchem auch immer. Sie möchten etwas verlassen, ausbrechen. Sie glauben, dass das Leben in dem anderen Stand liegt. Sie führen einen lebenslangen Kampf, Sehnsucht, Enttäuschungen, Opfer, die sie bringen, Einsatz, den sie leisten, um den gegenwärtigen Stand, wie immer er sein mag, zu verändern. Oder? Sie sind lebenslang beschäftigt, nachdem sie ihren Stand endlich verändert haben. Lebenslang beschäftigt mit den neuen Bedingungen. Es dreht sich im Leben viel um Änderungen des Standes. Rauszukommen aus diesem Beruf in einen anderen. Rauszukommen aus der Stelle in eine andere. Rauszukommen aus der Lebenssituation in eine andere. Und immer wieder lebt in uns die Sehnsucht und der Glaube auf die Änderung des Standes, die Änderung der Lebensbedingungen, würden wirklich Änderung bringen für uns, würden Leben bringen, werden zum Inhalt, zum Sinn des Lebens, bedeutet Heil. Bleiben, was man ist, wenn man das so einfach annehmen müsste, bedeutet das für viele das Ende ihrer Hoffnungen und damit das Ende ihres Lebens und damit endgültige Erstarrung. Was sie lebendig hält, ist, ob es ihnen gelingt oder nicht, das Ringen um die Änderung ihrer Lebensbedingungen. Zweitens. Das Eingebundensein in bestimmte Lebensbedingungen ist unser Schicksal. Wo wir geboren wurden, als die wir geboren wurden, wo wir aufgewachsen sind, das alles macht uns wesentlich aus. Jedes von uns weiß, wie die Religionszugehörigkeit, in der es geboren wurde und erzogen wurde, für sein Leben lebenslang Schicksal ist. Wie immer frei oder eng diese Prägung gewesen sein mag. Prägung von Gewissen durch religiöse Erziehung. Prägung von Gefühlen durch religiöse Erziehung. Prägung von Gewohnheiten, die man praktisch nie mehr los wird. Jedes von uns weiß, wie bedeutungsvoll der soziale Stand für sein Leben ist, in dem er geboren und erzogen wurde. Ob aus einer Arbeiterfamilie kommt oder ein Unternehmer Sohn oder Tochter ist oder ob er zu den viel gerühmten Lehrers- und Pfarrerskindern gehört, die so vieles gemeinsam haben sollen. Ob der Vater Arzt war oder Techniker oder Bauer, jeder weiß. Das ist mein Schicksal. Ich habe nicht gesagt, welches, nur das. Da kommt die Frage der Abhängigkeiten. Wie war denn der finanzielle Spielraum? Wie viele Menschen setzen mindestens die Hälfte ihrer Lebenszeit dafür ein, wenigstens einmal in ihrem Leben großzügig mit Geld umgehen zu können? Wenigstens einmal. Und wenn man das dann einmal hat können, beginnt man vielleicht auch zu merken, dass es das auch nicht war oder brachte. Aber da muss man es halt erst einmal können. Das ist klar. Anderen gute Ratschläge geben, dass die von unseren Erfahrungen lernen, ist zu billig. Umgekehrt, für andere ist es ein Schicksal, dass sie in sehr großzügigen Bedingungen eben geboren wurden. Und sie werden damit nicht fertig. Sie möchten zwar am liebsten ihr Vermögen verschenken, können sich aber doch nicht dazu durchringen. Haben ein permanent schlechtes Gewissen. Finden die Maßstäbe nicht. Können einerseits auf alles verzichten, vorausgesetzt, dass sie sich andererseits alles leisten können. Lob und Klage ist mit dieser Bedingtheit unseres Lebens verbunden. Und wer wüsste nicht, was es für ihn bedeutete, nicht nur ob seine Eltern verheiratet waren, sondern auch wie sie verheiratet waren. Und dass es halt eine Rolle spielt, ob die Eltern geschieden wurden und wie alt man damals war und ob Vater oder Mutter gestorben sind. Und wie jung man da noch war, oder ob man Kind einer ledigen Mutter ist. Das alles ist unser Schicksal. Das alles macht unseren Stand aus. Jeden einzelnen von uns in seiner Weise. Paulus nennt das Stand. Aber er spricht nicht, und das heißt drittens, er spricht nicht von Schicksal, er spricht von Berufung. Und das muss uns aufhorchen lassen. Er sagt, das, was ihr als euren Stand erlebt, Das ist eure Berufung. Und es gibt kein Entrinnen aus der Wirklichkeit meines Schicksals durch die Änderung meines Standes. Das lässt uns die Luft anhalten. Das stellt eine Welt in Frage. Da kann man nicht jubelnd klatschen. Und da nützt auch nichts zu protestieren, selbst wenn man es in Massen tut. Man ändert damit die Wirklichkeit nicht. Es gibt nur eine Änderung in meinem Leben durch die Annahme meines Standes, meiner Berufung. Es gibt nicht eine Änderung in meinem Leben durch die Änderung meiner Lebensbedingungen. Das muss man nicht glauben. Das muss man erproben. Paulus spricht nicht nur davon, dass wir berufen seien, sondern er spricht von einer Berufung im Herrn. Und das ändert vielleicht ein bisschen den Ton, der uns ja in dieser Art, nimm deine Bedingungen an, auch von anderer Seite vertraut geworden ist. Er sagt, denn wer im Herrn als Sklave berufen ist, der ist ein Freigelassener des Herrn. Paulus sagt nicht einfach, deine Berufung ist dein Schicksal ist deine Berufung. Sondern er sagt, es ist deine Berufung im Herrn. Da kommt in die bestehende Wirklichkeit eine neue Autorität hinzu, die nun ein Leben lang konkurrenziert mit jenen Autoritäten, lebendig oder tot, die uns dieses Schicksal bereitet haben. Und das Schlüsselwörtchen heißt, oder die zwei Wörtchen heißt, im Herrn. Das ist für Paulus zum Wendepunkt im Schicksal eines Menschen geworden. Diese zwei Wörtlein machen alles aus oder nichts. Das bedeutet, sie bewirken entweder das Entscheidende oder sie geben den Menschen oder der Mensch ist seinem Schicksal preisgegeben. Wie tapfer er auch kämpfen mag. Wenn ein Mensch seine Gegebenheiten ändert, so sagt er an anderer Stelle, dann möge es im Herrn geschehen. Denn allein im Herrn ändert sich das Schicksal. Dazu gehört, dass der Stand, das heißt die Gegebenheiten, angenommen werden. Im Herrn ist keine Flucht aus der Wirklichkeit, keine Fluchtburg aus der Wirklichkeit, sondern im Herrn ist die innere Autorität, die es einem Menschen ermöglicht, die Wirklichkeit seines Standes anzunehmen, durch sie hindurchzugehen und in ihr den Ruf zum Leben zu hören. Es versteht sich eigentlich von selbst, dass es hier nicht um Rechtfertigungen geht und dass dieser Begriff im Herrn nicht so gebraucht und verstanden werden darf, dass er schlicht zur Ausrede wird. Wer seinen Stand ändern will und es kann, der möge es tun. Das ist in den Text Aussagen von Paulus so selbstverständlich ausgeschlossen, dass er zum Teil nicht einmal daran denkt, es zu erwähnen. Aber manchmal tut er es. Und zwar genau in dem Kapitel, in dem er im gleichen Atemzug sagt: Hast du keine Frau, suche keine. Aber wenn du heiratest, sündigst du nicht. Nur ist das für manche zu wenig. Es ist zu wenig, seinen Stand ändern dürfen ohne schlechtes Gewissen. Es ist in der Tat zu wenig. Und haargenau das beschreibt er aber. Es geht also nicht um die Frage der Einschränkung deines Willens im Rahmen deiner Möglichkeiten. Was du ändern willst und ändern kannst, bitte. Nur das ändert nicht dein Schicksal. Es ändert nicht das Innerste. Es ist nicht mit Leben gleichzusetzen. Es ist eher mit Beschäftigung gleichzusetzen, aber nicht mit Berufung. Hingegen, wenn und wo und soweit als ein Mensch in seinem Inneren die Autorität gewinnt, seinen Stand anzunehmen, öffnen sich für ihn neue Möglichkeiten, selbst dann, wenn er ihn nicht verändern kann. Und darauf kommt es an. Es gibt zwei Grenzsituationen in unserem Leben, an denen sich für uns Leben und Tod entscheidet. Wie gehen wir mit dem um, was wir ändern können und wollen und es tun? Wie stellen wir uns dann den neuen Bedingungen? Sie sind nach kurzer Zeit wieder alte Bedingungen, wenn man in den neuen dann ist. Und die zweite Möglichkeit und Grenzsituation, an denen sich Leben und Tod entscheidet, ist, wenn wir etwas ändern wollen und es nicht können. Und damit kann man sein Leben zubringen. Man kann sich ein Leben lang wundreiben an der Sehnsucht, eine Bedingtheit zu verändern und alle seine Lebenskraft verbrauchen. Und es ist nicht gelungen. Und darum steckt in diesem Wort Evangelium dieser Satz: Bleibe, indem du berufen bist, im Herrn ist der Schlüssel zur Öffnung einer neuen Welt. Es bedeutet nicht, dass ein Mensch das bleibt. Die Geschichte hat nicht nur bewiesen, dass viele Sklaven frei geworden sind und ihre Freiheit auch angenommen haben, mit Überzeugung und Recht. Ja, die Geschichte hat bewiesen, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Aber die Versklavung des Menschen nicht. Die moderne Suchtproblematik ist nichts anderes als Sklaverei. Und wer von uns hätte nicht schon an Ketten gerüttelt in seinem Leben? Welcher Art auch immer. Abhängigkeiten, denen er sich preisgegeben fühlte und die ihn demütigen. Und sie können völlig legitim sein. Ja, sogar von der Umgebung bewundert. Aber für ihn selbst ist diese Abhängigkeit demütigend. Und es gelingt ihm nicht, davon frei zu werden und seinen eigenen Weg in Würde unter die Füße zu nehmen. Darum möchte ich ausdrücken, wenn wir Paulus hören wollen, wenn wir das Evangelium in seinem Wort entdecken wollen, dann gilt es, durch diesen Punkt des Todes zu gehen, der gleichzeitig der Anfang des Lebens ist. Kein Sklave hat Paulus gefragt, ob er frei werden soll oder nicht und seine Freiheit annehmen konnte oder nicht. Wer frei wurde, ist frei geworden, musste aber dann auch den Preis für die Freiheit zahlen. Auch Sklave sein hatte vorausgesetzt man hatte einen guten Herrn, seine Vorteile. Wie wiederum die moderne Gesellschaft in vielen Beispielen zeigt. Die Frage ist nur, ob sich durch mein Freiwerden, wovon auch immer, Wesentliches ändert. Das aber darf nicht behauptet werden, es will erfahren werden. Und das bedeutet erprobt und geprüft werden. Wer da einfach behauptet, dass im Herrn seinen Stand annehme, Leben bedeute und das anderen zumutet, überschreitet seine Kompetenz. Wer Paulus so versteht, unterstellt auch ihm eine Kompetenzüberschreitung. Denn Paulus kann euer Leben nicht leben. Ein jedes von uns muss es selbst leben. Es steht weder Paulus zu, noch jemandem anders zu, über das Gewissen und Leben anderer Menschen zu entscheiden an diesem Punkt. Evangelium beginnt seine Heilskraft nicht durch Behauptungen, sondern durch Erfahrung des Wortes, durch Erfahrung seiner inneren Wahrheit. Die Behauptung, Jesus sei beispielsweise, die Behauptung, Jesus sei von den Toten auferstanden, hat bei den Jüngern überhaupt nichts bewirkt. Sie haben gesagt, einige Frauen behaupten, er lebe. Und es hat nichts bewirkt. Man kann in der Tat sagen, dass meine Erfahrungen euch nichts nützen. Dass deine Erfahrungen dem anderen nichts nützen. Dieser Satz, Erfahrungen soll man weitergeben, ist eine ganz große Lebenslüge. Probiert's doch mal. Mindestens mal an den Kindern. Wie war denn das damals, als unsere Eltern uns ihre Erfahrungen weitergeben wollten? Warum haben wir uns denn dagegen gewehrt? Weil sie uns damit das Leben genommen hätten. Und manch einer hat tatsächlich mit dem Leben bezahlt. Dadurch, dass er ständig die Erfahrungen anderer lebt und es sind nicht seine eigenen. Und das ist kein Leben. Also können wir Erfahrungen schlicht nicht weitergeben. Wir können sie nur machen. Und dann werden die anderen sie mit uns machen. Im Blick auf Christus ist die Wandlung durch Begegnung geschehen. Im Blick auf den Auferstandenen. Es war die Begegnung mit ihm und der Wahrheit. Und so auch hier. Die zentralen Aussagen dieses Textes sind diese. Ihr seid teuer. Ihr seid kostbar. Für euer Leben, für eure Freiheit, für eure Berufung ist das Kostbarste aufgewendet worden, was ihr euch denken könnt. Werdet nicht der Menschen Knechte. Er liegt nicht dem Selbstbetrug, von einer Abhängigkeit nur in eine neue zu geraten. Auf einer höheren Stufe, versteht sich. Es geht um die Frage des Bewusstseins, der inneren Freiheit, der inneren Wahrheit. Das glauben wir aber nicht mehr. Wir meinen, es ginge von außen nach innen. Und das ist bitter. Die Wahrheit kann uns bitter schmecken, ganz einfach, weil sie unserer Natur entgegenläuft. Und die Wahrheit kann süß sein, auch wenn sie wehtut, wenn wir sie willkommen heißen. Die Wahrheit kann frei machen, wenn wir sie wollen, gegen unsere Natur. Es ist nicht gut, sich auf Paulus zu berufen und Paulus zu zitieren und Paulus zu rechtfertigen oder ihn anzuklagen. Es ist aber gut, auf Paulus zu hören, um die Wahrheit in der eigenen Berufung zu erfahren. Und ihre freimachende Wirkung in der Tat zu erfahren. Darum geht es in jedem Stand, in dem wir uns jetzt befinden. Das Ende der Illusion, dass die Änderung meines Standes mir Freiheit bringe, ist der Anfang der Freiheit, die mir in Christus entgegenkommt. Das Ernstnehmen der eigenen Kostbarkeit in Gottes Augen ist die Kraft, Gebrauch zu machen von der Freiheit in Christus. Gebrauch zu machen zur Absage an die Abhängigkeiten und ihre Autoritäten. Die sogenannte Freiheit von Menschen macht uns nur neu abhängig. Aber die Abhängigkeit, die Gebundenheit in Christus macht uns frei von Menschen und für Menschen. Das ist Evangelium. Amen. Gott, lieber Vater, wie kamen wir nur auf die Idee, es sei dein Gebot, ein fremdes Leben zu führen, das Leben anderer zu führen, ihre Meinungen zu vertreten, ihren Glauben zu haben, ihre Haltungen einzunehmen. Wie konnten wir nur glauben, dass diese Fremdheit in dir begründet wäre? Welchen Einflüsterungen sind wir nur erlegen? Wie danke ich dir für die stoßenden Worte in der Bibel? Wie danke ich dir für die Worte, die so quer gehen, dem, was ich gewohnt bin zu hören, dem, wie ich es gerne hören würde? Wie danke ich dir für die Worte deines Dieners Paulus, eines Mannes, der so viel riskiert hat in seinem Leben, weil er dich liebte und deine befreiende Kraft erfahren hat. Ich will ihn anschauen, mit Vertrauen und Liebe und horchen, was dein Geist mir an seinem Leben aufdeckt, an seinen Worten, wo das Leben deines Sohnes Jesus, wo die Freiheit des Evangeliums und ihre Leben gestaltende und darum bindende Kraft entfaltet. Lieber Vater, ich danke dir für diese praktischen Worte, so unverständlich sie tönen mögen. Ich danke dir für die Mühe zu graben und zu forschen und darüber nachzusinnen und für die Verheißung, in der das geschieht. So wie ein jedes von uns nun seinen Weg geht in seinem Stand, in seinen Hoffnungen und Illusionen, in seinen Sehnsüchten und Wünschen, aber unter der Verheißung deiner Wahrheit. Herr, dass es im Herrn in dir geschehe. Schließe uns dieses Wörtlein auf als Quelle des Lebens. Nimm uns die Furcht aus den Herzen. Und begegne uns in der Wirklichkeit, in der du immer wieder deinen Menschen begegnet bist. In der Wirklichkeit, die Vertrauen schafft, die die Angst überwindet, den Tod nicht fürchtet, weil sie das Leben, seine Verheißung und seine bleibende Bedeutung erfahren hat. Amen.
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Amen.